Ja, ihr Lieben, ein Text nach dem Lukasevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. So heißt es hier in Vers 1. Und das ist das Wichtigste zugleich zu Beginn. Denn wenn du beten willst, dann musst du Halt machen. Aussteigen. Zur Ruhe kommen. Und das ist die erste und die größte Herausforderung. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht. Und wir sind unterwegs und unterwegs und unterwegs. Und oft verstehen wir einen Halt als Störung unseres Unterwegsseins. So wie wenn du im Zug sitzt und das Teil hält wieder mal an und es kommt die Durchsage: Wegen eines einfahrenden ICEs müssen wir hier 15 Minuten Halt machen. Und du schaust auf die Uhr und du bist genervt und denkst: Ey, es soll weitergehen. Ich denke, dass das etwas von dieser Mentalität grundsätzlich in uns ist. Das heißt, wenn du das Gebet so verstehst, dass dieses Haltmachen dich vom eigentlichen Unterwegssein doch nur ablenkt oder aufhält, dann ist das verheerend. Denn weißt du, in Wahrheit ist das Haltmachen, um zu beten, überlebenswichtig. Überlebenswichtig für deine Seele. Beten heißt Atmen der Seele. Und wenn du nicht betest, dann atmest du nicht mehr. Und ohne das Gebet wirst du innerlich ersticken. Es ist so. Natürlich kannst du unterwegs sein. Du wirst noch viel machen und alles Mögliche. Aber in deiner Seele wirst du erstickt sein, wenn du nicht Halt machst, um zu beten. So ist es. Und wenn du das tust, wenn du Halt machst, um zu beten, dann ist es wichtig, dass du das nicht tust, um irgendein Programm abzuspulen, sondern um Gott zu begegnen. Um ihm zu begegnen, um in seine Arme zu laufen, um seine Nähe zu erfahren, um Zeit mit ihm zu bringen, um dich drücken zu lassen und lieben zu lassen und um ihm deine Liebe auszudrücken. Versteht ihr, das Gebet ist kein Vorsprechen bei einem Prüfer oder bei einem Direktor, sondern das Gebet ist Zeit der Zweisamkeit, der innigsten und tiefsten Begegnung mit Gott von Herz zu Herz. Nichts vermag die Seele so zu füllen wie diese Begegnung, wie dieses Gebet. Und bei Jesus war das so. Und die Jünger haben das gesehen und die haben das gespürt. Sie haben Jesus gesehen, wenn er gebetet hatte, und sie haben empfunden: Was ist das? Wie kann man so aufgehen im Gebet? Wie kann man so mit dem Vater verbunden sein? Und sie haben ebenfalls gesehen, ihr Lieben, was das Gebet bei Jesus bewirkt hat. Wenn er aus diesen Gebetszeiten kam, voller Mut, voller Unabhängigkeit von den Menschen, voller Klarheit über seinen Auftrag, voller Wahrheit, voller Kraft und voller Vollmacht. Und das alles kommt aus dem Gebet. Und weil sie das gesehen haben, weil sie das erfahren haben, weil sie das erlebt haben, sagen sie: Meister, Rabbi, Herr, lehre uns das, bring uns das bei, bitte. Bring uns bei, so zu beten, wie du betest. Und dann sagt Jesus: Wenn ihr betet, dann sollt ihr so sprechen. Und dann spricht er dieses Gebet, das bis heute über die ganze Welt geht, von Tausenden, von Millionen von Christen gesprochen wird auf der ganzen Welt, das Vater Unser. Und wir haben das im Neuen Testament an zwei Stellen. Einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, das sind die Verse, die ich gerade gelesen habe. Und ihr habt vielleicht so empfunden: Moment, da fehlt doch irgendwie was. So kenne ich das nicht. Das ist die Kurzfassung sozusagen. Die längere Fassung, die wir beten, findet ihr in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 9 bis 13, das Vater Unser Gebet. Vater Unser im Himmel. Und es soll heute wirklich nur um diese vier Worte gehen und darum, was sie bedeuten. Wenn du einen Menschen anredest, dann zeigt die Art, wie du jemanden anredest, sagt etwas aus über die Beziehung zu diesem Menschen und über deine Haltung. Versteht ihr? Wir haben ja im Deutschen, das ist für jemanden, der das lernen muss, oft schwierig, haben wir diese Trennung zwischen sie und du. Im Englischen hat man das nicht, da ist es viel einfacher. Aber wir haben dies. Wenn du sie zu jemandem sagst, dann ist das ein Ausdruck von Höflichkeit und davon, dass du jemandem mit Respekt begegnest, aber ihr seid auch noch so ein bisschen auf Abstand. Darum wählst du das sie. Fängst du aber an, jemanden zu duzen, ist das ein Ausdruck von Nähe und von einer größeren Vertraulichkeit untereinander. Darum ist es ja so umstritten und wird so unterschiedlich gehandhabt, ob, bitteschön, zwischen Chef und Angestellten es ratsam ist, sich zu duzen. Klar ist, dass du ist ein anderer Ausdruck der Beziehung. Die Anrede macht es deutlich. Also, vielleicht kennt ihr das noch oder so aus Filmen, wenn man sagt, euer Hochwürden, dann ist das ein Ausdruck höchsten Respekts gegenüber einem Richter. Wenn du aber jemandem sagst, ey Digger, dann drückst du aus, dass du jemanden missachtest oder zumindest für kleiner hältst, als du es bist. So wie du jemanden anredest, das ist Ausdruck der Beziehung. Jesus sagt, wenn du zu Gott redest, dann sag Vater zu ihm. Vater, rede ihn an als Vater. Und dieses Wort, was Jesus hier gebraucht, es kommt ja aus dem Aramäischen, Abba, Papa, lieber Vater. Und das ist ein Wort, das aus dem Raum der Familie kommt, dort gebraucht wird. Und in der damaligen Familie hat dieses Wort bedeutet, also keine Kumpelhaftigkeit, auf gar keinen Fall. Keine Kumpelhaftigkeit der Kinder ihren Eltern gegenüber, sondern auch Ausdruck des Respekts. Zugleich aber auch etwas, was es so nur in der Familie gibt, nämlich Nähe und Vertrautheit und Geborgenheit. Kinder haben sich geborgen gefühlt, wenn sie Abba gesagt haben, geborgen bei ihrem Vater. Und es war auch Ausdruck der Zugehörigkeit, der Gemeinschaft und der Liebe. Sie wussten, mein Vater ist für mich und er liebt mich. Und das alles steckt in dieser Anrede. Abba, Vater. Und du bist eingeladen, so zu Gott zu kommen. Und zwar das nicht nur zu sagen und zu sprechen, sondern es zu glauben, dass Gott ein solcher Gott ist. Das Problem freilich ist, Wenn wir zu Gott Vater sagen, dann schwingt immer unsere eigene Vatererfahrung mit. Die hat uns geprägt und die nehmen wir mit. Ob das bewusst oder unbewusst geschieht, es wird immer so sein. Und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem eigenen Vater. Wenn es sehr, sehr gut gelaufen ist, dann ist dein Vater für dich ein positives Bild. Voller Liebe, voller Fürsorge, Schutz und Geborgenheit und dass er für dich da war, dass er Zeit mit dir verbracht hat. Dass er stolz war auf sein Kind. Aber es gibt auch ganz andere Vatererfahrungen. Und wenn es negativ läuft, dann ist dein Vaterbild gezeichnet von einem kaltherzigen Vater, dem du es nie recht machen konntest und nie war das genug, was du getan hast. Einem Vater, der dich klein gehalten hat und vielleicht sogar klein gemacht hat. Einem Vater, der sich durch rigorose Strenge ausgezeichnet hat. Und im schlimmsten Fall vielleicht sogar durch Ablehnung und sogar durch Gewalt. Der dir signalisiert hat, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts. Ich kenne jemanden, der hat mir gesagt, mein Vater hat mir immer diese drei Dinge gesagt. Du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts. Oder es gibt auch noch eine dritte Vatererfahrung, das ist die Nicht-Vatererfahrung. Ich befürchte, dass auch ein bisschen in unserer Zeit überhaupt die aktive Vaterrolle etwas verloren geht. Dass die Väter ihrer Aufgabe gar nicht mehr gerecht werden. Sich austoben im Beruf, in der Freizeit oder sonst was, aber als Vater sind sie eine Nullnummer. Und das kann dir auch passieren. Und wenn ich dich frage nach deinem Vater, dann sagst du, mein Vater, der war gar nicht da. Den kenne ich eigentlich gar nicht. Auch sowas gibt es. Ihr Lieben, wir müssen das nicht länger ausweiten, nur uns bewusst werden, natürlich kommt das immer auch mit, wenn du Gott deinen Vater nennst. Darum müssen wir klären, was meint diese Anrede zu Gott hin und was meint sie nicht? Was heißt es wirklich und wahrhaftig, dass Gott dein Vater ist? Und ich möchte euch, um das so deutlich wie möglich zu machen, drei Beispiele nennen, auch aus meinem persönlichen Vatersein und um das zu verdeutlichen. Das Erste. Ich erinnere mich an eine Situation, da war unser Ältester, der ist mittlerweile 20, da war er so, ich glaube, 1,5 Jahre alt. Wir haben da gewohnt im Rhein-Main-Gebiet in einem Hochhaus, das hatte 10 Stockwerke. Und es gab noch ein 11. Stockwerk oben drüber, da waren solche Holzverschläge drin, also der Speicher, wenn man so will. Der Keller war sozusagen oben, im 11. Stock. Du konntest mit dem Aufzug hochfahren bis zum 10. Stock, dann war Feierabend, dann musstest du die Treppe hochgehen und irgendwie Licht anschalten da oben und gucken, dass du deinen Holzverschlag findest. Ich wollte also hochmarschieren und mein Kleiner wollte mit, unbedingt. Also ist er mit seinen wackeligen Schritten mitgegangen. Mit in den Aufzug, mit die Treppe hoch bis in den 11. Stock und auf einmal ist er stehen geblieben und wollte nicht mehr weiter. Weil er es mit der Angst zu tun bekommen hat. Weil da oben das Licht flackerte so ein bisschen, kennt ihr das? Ist doch immer so, oder? In Hochhäusern, die Neonröhren flackern. Und dann war da oben dieser Betriebsraum vom Fahrstuhl. Und der hat ganz, ganz seltsame Geräusche gemacht. Und der hatte Angst. Er hatte Angst, weiterzugehen. Und du hast ihm angesehen, dass er überlegt, was mache ich denn jetzt? Umkehren ist irgendwie blöd, weitergehen will ich auch nicht. Und dann kam dieser Moment, da kam ein Strahlen über sein Gesicht und er hat nur zwei Worte gesagt. Papa, Hand. Und dann habe ich ihn an die Hand genommen. Und dann ist er an meiner Hand durchgegangen und weitergegangen. Und alles Bedrohliche und alles, was ihm Angst gemacht hat, er war an meiner Hand. Und umso mehr hat er sich gefreut, das geschafft zu haben. Psalm 73, Vers 23, da betet der Beter, Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Gott hält dich an der Hand. Dein Vater, das ist der, der dich an die Hand nimmt. Wenn es bedrohlich wird, wenn du Angst hast, wenn du nicht mehr weiter weißt, dein Vater ist der, der dich festhalten wird und der dich nicht loslässt. Das ist dein Vater. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wir haben immer wieder Ängste, immer wieder Störgeräusche, immer wieder Situationen, wo wir nicht weiter wollen und nicht weiter wissen. Aber Gott hält dich an deiner Hand. Die zweite Situation betrifft unseren zweiten Sohn. Und ich hätte nochmal nachschauen müssen. Ich meine, er war so 4 Jahre alt, ungefähr. Wir waren auf Borkum und ich war mit ihm alleine unterwegs und habe ihn hinten auf das Gepäckträger meines Fahrrads gesetzt. Und zwar ohne Kindersitz. Und genau in dem Moment, wo ich am meisten Schwung hatte, ich glaube, irgend so eine Düne runter oder was, ist er mit seinem Fuß in die Speichen gekommen. Ich habe meinen Sohn noch nie so schreien gehört, wie in der Situation. Und er hat gebrüllt und hat geschrien. Und es war eine offene Wunde, die sehr geblutet hat. Und er hat geschrien, Papa, Papa, tu doch was, mach doch was. Also habe ich ihm auf die Arme genommen. Und da war kein Haus, da war nichts. Habe ich ihm auf die Arme genommen und bin gelaufen, so schnell ich konnte und so schnell er es ertragen hat. Habe versucht, ihm gut zuzureden, ihm zu sagen, hey, ich bin da. Wir machen jetzt was. Es wird wieder gut werden. Ich bin für dich da. Und so sind wir bis zum nächsten Haus, wo ich die Leute sofort bestürmt habe. Und die haben einen Krankenwagen gerufen. Dann kam der Krankenwagen. Dann ist er mit dem Flugzeug ins Festland gebracht worden. Dort hatte man ihn operiert, beide Knochen waren gebrochen und da hat man ihn operiert und ihm geholfen und es ist wieder gut geworden. Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich glaube, man kann nicht müde werden, das zu sagen. Gott erspart dir das Leiden nicht. Er erspart es dir nicht. Aber er sagt, ich bin dein Vater. Und als dein Vater werde ich dich in deinem Leiden tragen. Ich werde dich tragen. Und ich werde dich zum Ziel führen. Dahin, wo es am Ende gut wird. Wo du keine Schmerzen mehr haben wirst und keine Tränen mehr haben wirst. Du hast mein Wort. Ich, dein Vater, sage es dir. Gott ist dein Vater. Und der Vater ist der, der dich im Leiden trägt. Der dich im Leiden trägt. Und das Dritte. Und das betrifft meine Tochter. Als die 6 Jahre alt war, da hat die teilgenommen, also wir haben doch zu einer Kirchengemeinde gehört, und die hat teilgenommen an einer Aufführung, an einem Musical, so einem Weihnachtsmusical, das sie gemacht hat. Das war viel, viel Arbeit mit vielen, unendlich vielen Proben und mit Kostümen und allem, was dazugehört. Und ja, dann kam dieser Abend der Aufführung. Und nachher ist sie zu mir gekommen und hat nur 2 Worte gesagt. Und, Papa? Und wenn dich deine Tochter so fragt, ist klar, was sie will. Sie will wissen, wie fandst du das? Und ihr Lieben, ich musste nicht lügen. Ich musste überhaupt nichts vorspielen, um ihr zu sagen, ich bin so stolz auf dich. Ich hab hunderte von Fotos gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Das hast du so, so toll gemacht. Und so haben wir uns gedrückt und ich habe ihr das gezeigt. Und das ist dein Vater. Der Vater ist der, der dich zum wichtigsten Menschen auf der ganzen Erde macht. Das ist dein Vater. Jesaja 43, Vers 4, Gott spricht: Du bist kostbar in meinen Augen und herrlich, und ich habe dich lieb, sagt er hier zum Volk Israel, und das sagt er genauso zu dir. Du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich lieb. Das ist der Vater. So ist der Gott, zu dem du im Gebet kommst. So ist er. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann bitte schau einfach in den Evangelien nach und lies danach und schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an in seiner Fürsorge für die Menschen, in seiner Liebe. Schau dir Jesus an, wie er Tränen vergießt über das Leiden der Menschen. Schau dir Jesus an, wie er nicht mehr isst und wie er nicht mehr schläft, um so viele Kranke zu heilen wie eben möglich. Schau dir Jesus an, der sich erbarmt, der spricht und lehrt zu den Menschen. Schau dir immer wieder Jesus an, der Wunder tut. Schau ihn dir an. Und dann höre, dass Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist dein Vater. Ich bitte dich, dass du dir das bewusst machst, wenn du zu Gott kommst, wenn du betest. Und schau, bei der Anrede Vater geht es auch nicht um Geschlechtlichkeit Gottes. Das heißt in Jesaja 66, Vers 13, da sagt Gott: Ich will euch trösten, wie euch eine Mutter trösten kann. Wie eine Mutter tröstet. Gott ist weder männlich noch weiblich. Er ist in seiner Fürsorge für uns umfassend. Es geht hier nicht, also wenn ihr so wollt, Gott ist väterlich und mütterlich zugleich. Es geht hier nicht um Gottes Geschlecht, es geht um sein Herz. Gott hat ein Herz und das Herz schlägt für dich. Und du bist ihm wichtig und du bist ihm wertvoll. Und es sind keine Poesiesprüche, sondern das ist das, was im Leben trägt und was im Leben zählt. Du bist ihm wichtig. Du bist wertvoll in seinen Augen und in seinem Herzen. Zu einem solchen Gott kannst du kommen mit allem, was dich bewegt. Mit allem. Gibt's kein No-Go. Zu einem solchen Gott kommst du mit deiner Freude, mit deinem Jubel und mit deinem Feiern und mit allem, was dich dankbar macht. Kommst zu ihm mit deiner Dankbarkeit. Zu einem solchen Vater kommst du aber auch mit deinen Schmerzen und mit deinen Enttäuschungen. Zu einem solchen Vater kannst du auch kommen mit deiner Wut und mit deinem Zorn. Er wird das verstehen, wird dich nicht abstrafen, wird zuhören. Zu einem solchen Vater kannst du mit allem kommen, was dich bewegt. Auch mit deiner Fragen: Vater, warum bist du so? Oder warum mutest du mir das zu? Und warum greifst du nicht ein? Zu einem solchen Vater kannst du mit allem kommen. Alles hat Platz in seinen Armen und in seinem Herzen. Die Bibel sagt, dass dieses Vatersein Gottes alles übersteigt, was wir von irdischen Vätern kennen. Jesus hat einmal gesagt, Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gott ist der vollkommene Vater. Zwei Anmerkungen noch zum Schluss. Du betest, wenn du das Vaterunser betest, ja eben nicht alleine Vater, sondern Vater unser. Vater unser im Himmel. Und das wiederum bedeutet, du bist kein Einzelkind, sondern du bist Teil einer weltweiten riesigen Familie. Von Frauen und Männern, von Menschen, die sich diesem Gott anvertraut haben durch Jesus Christus. Du bist Teil einer Familie. Versteht ihr, ich finde, manchmal drehe ich mich nur um mich selbst. Und ich sehe auch nur mich selbst. Und dann sage ich, Gott, wo ist deine Hilfe? Warum lässt du mich alleine? Und Gott sagt, du bist überhaupt nicht alleine. Du bist doch gar nicht alleine. Du meinst es immer, aber es stimmt nicht. Du betest Vater unser. Mach dir das klar. Du gehörst zu einer Familie und in dieser Familie, da trägt einer die Last des anderen. So ist der Plan. Du bist nicht alleine. Alles, was du tun musst, ist bereit zu sein, dich auf diese Gemeinschaft einzulassen. Natürlich kannst du als Teil dieser Familie dich doch auch distanzieren und dir sagen, ey, ich komme alleine klar, ich brauche keine Geschwister. Aber es wird der Moment kommen, wo du merkst, dass das nicht funktioniert. Ganz bestimmt. Du bist nicht alleine. Du betest Vater unser. Und ein zweites, du betest Vater unser im Himmel. Und prüft einmal, wie es euch damit geht. Vater unser im Himmel. Für manche, denke ich, assoziiert dieses im Himmel, Gott ist, wie wir im Rheinland sagen, JWD. Ganz weit draußen. Gott ist der, der irgendwo hinter den Wolken wohnt oder noch hinter dem Fixsternen haust. Irgendwo ganz, ganz, ganz weit weg, wo wir keinen Zugang haben. Da ist Gott. Aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. Ihr Lieben, das Gegenteil ist der Fall. Gott ist uns so nah, wie er uns näher gar nicht sein könnte. Gott durchwebt und durchdringt diese Welt mit seinem Heiligen Geist. Es gibt keinen Ort an dieser Welt, wo Gott nicht wäre. Das Problem ist, dass er für unsere natürlichen Augen verborgen ist. Das ist das. Aber er ist uns nah. Es heißt in der Apostelgeschichte, sagt Paulus, Apostelgeschichte 17, Vers 28, in ihm, also in Gott leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Gott ist dir nah. Aber die Bibel sagt, er wohnt in einem unzugänglichen Licht. 1. Timotheus 6, Vers 16. Aber nur, weil, oder andersherum positiv formuliert, auch was dir verborgen ist, kann dir trotzdem nah sein. Verstehst du das? Natürlich ist Gott dir nah. Er ist nur ein Gebet weit entfernt von dir. Du musst einfach die Augen deines Herzens öffnen. Endlich mal Halt machen in deinem Unterwegssein. Und zur Ruhe kommen. Und in deinem Herzen stille werden. Und endlich mal anfangen und sagen, Vater unser im Himmel, du bist jetzt da und ich danke dir dafür. Das Gebet ist Atmen der Seele. Ich wäre schon längst erstickt ohne das Gebet. Und Gott ist da und er wartet. Wie der Vater im Gleichnis vom barmherzigen Vater oder von den verlorenen Sohn, wie wir so sagen. Er ist da und er wartet. Jeden Tag hält er Ausschau. Und wenn du zu ihm kommst, dann macht er dir keine Vorwürfe, wo warst du gestern, sondern er freut sich, dass du kommst. Und er wartet auf dich. Die Frage ist, wann willst du Halt machen von deinem Unterwegssein? Vielleicht heute, ganz konkret? Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, wo es ruhig ist, und dann komm zu deinem Vater im Verborgenen, der im Verborgenen da ist. Und dann lass deine Seele atmen. Vater unser im Himmel. Das ist mehr als eine wunderbare Anrede. Das ist eine einzigartige, wunderbare Beziehung, in der du stehst zum Schöpfer des Universums. Durch Jesus Christus. Siehe, wir sind jetzt schon Gottes Kinder, sagt der Apostel Johannes. Es ist noch nicht ganz offenbar, was wir sein werden, aber wenn Jesus wiederkommt, wird es vollendet werden. Aber wir sind es jetzt schon. Wir heißen nicht nur so, sondern wir sind es. Und das ist wunderbar und das ist einzigartig. Vater unser im Himmel. Amen.